Ja, ihr Lieben, ich bin wieder hier und ich freue mich immer hier zu sein. Es ist so familiär, so schön einfach hier. Ich kann es anders gar nicht beschreiben. Ich habe mir Gedanken gemacht, über was ich heute sprechen möchte. Und ich mache mir diese Gedanken nicht allein, sondern ich gehe jedes Mal immer auf die Knie und frage Gott, was soll ich sagen, über was soll ich sprechen. Und der Herr, der arbeitet dann immer langsam und langsam, gibt mir immer weiter und mehr Gedanken. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, Babylon ist gefallen. Ich möchte dazu nicht einen klassischen Text lesen, der mit Babylon direkt zu tun hat, den wir vielleicht in Offenbarung 18 finden würden, sondern ich lese heute aus Offenbarung 3, die Verse 10 und 11. Offenbarung 3, Verse 10 und 11. Und da sagt uns der Herr, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Babylon ist gefallen. Wer oder was ist Babylon? Um zu verstehen, was die Schrift mit Babylon genau meint, müssen wir einfach ein Stück in die Geschichte zurückgehen. Und zwar ein gutes Stück. Doch bevor ich so richtig einsteige, ist mir auch eins ganz wichtig. Wenn wir über Babylon reden, die meisten von euch wissen schon in etwa, was Babylon ist. Wir reden hier wirklich nur über ein System. Denn in diesem System sind auch Menschen drin. Wir reden nicht über die Menschen. Wir reden über das System, vor dem Gott warnt. Nicht vor den Menschen da drin. Denn diese Menschen sollen rauskommen von da. Das ist ja das Ziel Gottes. Es geht nur um das System Babylons. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte. Durch die Sintflut, wir sind jetzt ganz weit nach hinten gegangen, hat Gott die Erde grundlegend gereinigt. Es gab keine ungläubigen Seelen mehr danach. Es gab nur noch 8 gläubige Seelen nach der Sintflut. Doch es sollte nicht lange dauern, bis Satan seinen Einfluss wieder geltend machte. Und dazu benutzte er Ham, einen der Söhne Noahs, dessen Geschlecht dann auch verflucht wurde. Und wir kennen die Geschichte. Ham hatte eben seinen Vater Noah im Zelt entblößt, entdeckt und hatte sich dann so ein bisschen echauffiert und auch lustig gemacht und mit der Geschichte nicht ganz sauber umgegangen. Und Noah war dann auch etwas erbost darüber. Und da begann schon wieder so das Böse zu keimen. Ham, der Sohn Noahs, zeugte Kusch und Kusch zeugte Nimrod. Nimrod war der Ururenkel von Noah. Interessant ist, wer war Nimrod? In 1. Mose 10 sagt uns Gott, dass Nimrod ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn war und er war der erste Mensch, der Macht gewann auf Erden. Und hier beginnt schon Satans Strategie, sich aufzubauen. Macht gewann. Macht ist etwas, was Satan in unsere Herzen einpflanzen möchte, dass wir Macht gewinnen. Christus möchte seinen Nachfolgern ganz andere Dinge ins Herz legen, die haben mit Macht gar nichts zu tun. Er möchte Sanftmut und Demut und Liebe in unser Herz einpflanzen. Und Satan möchte genau das Gegenteil, Macht, Habgier und Stolz. Und das waren Nimrods Attribute, seine Eigenschaften. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn und ein Machtmensch. Und Nimrod war der Gründer Babels. Nimrod baute die erste Stadt, Babylon. Man kann sie auch Babylon nennen. Babel, Babylon ist das Gleiche. Und was bezweckte Nimrod mit der Stadt Babel? Warum wollte er einen Turm bauen? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Warum wollte er einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht? Um sich einen Namen zu machen, das sagt die Bibel. Einen Namen zu machen, das heißt, was heißt, wenn ich mir einen Namen machen möchte in dieser Welt? Ich möchte berühmt werden. Ich möchte mächtig sein. Ich möchte Ehre haben. Ich möchte gelten, mein Ich. Nimrod hat genau das getan und es gab auch noch zwei andere Gründe. Nimrod wusste ja, denn zur Zeit, als Nimrod geboren wurde und auch anfing mit dieser Stadt, lebte Noah noch. Denn Noah lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre. Und Nimrod wusste von der Sintflut. Und Nimrod dachte sich, mir kann kein Gott was anhaben. Ich baue jetzt einen Turm, der so hoch geht, dass er bis in den Himmel reicht. Aus zwei Gründen. Erstens, dann kann Gott so viele Fluten schicken, wie er will. Ich bin da schön oben in Sicherheit. Mir kann Gott nichts anhaben. Und zweitens, wenn ich einen Turm baue, der bis zum Himmel reicht, bis zu Gott hin, dann begegne ich Gott auf Augenhöhe. Dann haben wir ein anderes Verhältnis miteinander. Das war Nimrods Macht, sein Streben, sein Ziel. Er hatte keine Angst, er fürchtete Gott nicht. Ich lasse mir von keinem Gott irgendwas sagen. Anmaßung, Stolz und Macht, das waren seine Attribute, das war seine Antriebsquelle. Nimrod kümmerte es nicht, wer oder was Gott war. Er stellte sich einfach über ihn und wollte beweisen, dass er unabhängig von Gott existieren und leben kann. Doch wir wissen, sein Vorhaben scheiterte. Der Herr ließ eine große sprachliche Verwirrung kommen. Und jetzt müsst ihr euch das mal so vorstellen, wir sind hier in der Gemeinde mit, vielleicht sind wir ungefähr 20 Leute heute. Und stellt euch vor, Gott schickt jetzt, von jetzt auf jetzt, 10 Sprachen hier rein. Das heißt, es sind nur noch 2, die eine Sprache sprechen. Wieder 2 und es sind 10 verschiedene Sprachen. Wie würden wir uns dann untereinander verstehen? Es gibt keine Dolmetscher, das gab es nicht damals. Gott schickte neue Sprachen, die kannte keiner. So, man könnte sich nicht mehr miteinander verständigen. Es gibt keine Kommunikationsebene mehr. Es ist vorbei. Wir hätten ein echtes Problem. Und das hat Gott gemacht. Und so entstand eine totale Verwirrung dort. Man konnte nicht mehr miteinander kommunizieren. Und daher kommt auch dieser Name Babel, denn Babel bedeutet Verwirrung. Und Babylon auch, heißt einfach Verwirrung. Und die Schrift benutzt diesen Namen für ein bestimmtes System, was wir auch später wiederfinden, nicht nur in der Offenbarung. Über Babylon spricht die Schrift öfters. Und sie benutzt dieses System der Verwirrung für ein religiöses System der Verwirrung. Ein System, das wie ist, wie war Nimrod? Nimrod war anmaßend, machtgierig und stolz. Das sind die Attribute Babylons. Damit verbindet die Bibel Babylon. Ein System, das nicht nach Gott fragt, sondern das Gott hinterfragt. Wir haben es hier bei Babylon mit den gefallenen Kirchen zu tun. Ich möchte nicht, also wir haben grundsätzlich, das ist auch richtig so, haben wir immer die katholische Kirche im Kopf. Oh, Babylon. Es ist richtig. Aber es ist nicht das Einzige. Also sämtliche gefallenen Kirchen, die vom Wort Gottes abgewichen sind, gehören zum System Babylons. Babylon ist die Kirche, die sich von Gott und seinem Wort völlig entfernt hat. Sein Wort wurde in einem schleichenden Prozess immer mehr und immer mehr zur Seite geschoben, verändert oder völlig ganz außer Kraft gesetzt und durch Traditionen und Menschengebote ersetzt. Aber dieses System, sagt die Bibel, ist dem Untergang geweiht. Auch wenn es anfangs sehr mächtig war und unüberwindbar schien, so wird es doch fallen, so wie Nimrods Traum von Macht und Unabhängigkeit plötzlich in einem Augenblick zerplatzte. So wird auch Babylon plötzlich in einem Augenblick fallen. Noch scheint alles in bester Ordnung zu sein mit Babylon. Doch mit jedem Tag, der anbricht, nähert sich Babylon seinem Fall rasant. Es wird ein großer und ein gewaltiger Fall sein. Und ich darf euch sagen, wir stehen so kurz davor. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Und der Fall wird so groß sein, dass die Menschen nicht mehr wissen, wie ihnen geschieht. Aber der Herr hat eine Botschaft an sein Volk. Auch heute gibt es Menschen, die eigentlich zu Christus gehören, sich aber noch in Babylon befinden. Und diese Menschen ruft Gott heraus. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Offenbarung 18, Vers 4. Babylon ist gefallen. Warum ruft Gott sein Volk aus Babylon heraus? Haben wir uns diese Frage schon einmal gestellt? Warum macht Gott das? Und jetzt möchte ich euch bitten, ganz genau zuzuhören. Das ist ganz wichtig. Warum ruft Gott sein Volk aus Babylon heraus? Ich habe schon öfters gehört, auch unter Adventisten, dass die Lehre gar nicht so wichtig ist. Hauptsache, wir haben die Liebe in uns. Stimmt das oder stimmt das nicht? Die Frage, die große Frage, die sich stellt: Wie kannst du Gottes Liebe in dir tragen, wenn du gar nicht weißt, wie sie aussieht? Wie? Also ich habe die Liebe in mir, die Liebe Gottes, aber was hier drin steht, ist nicht so wichtig. Ich habe die Liebe. Wie geht das? Da steht, was Liebe heißt. Da erklärt uns Gott, wo er uns hinführen möchte. Aber viele Religionen und leider auch einige Adventisten, das ist das schlafende Laodicea, denken, ich habe die Liebe in mir, das ist alles, was ich brauche, aber das Wort Gottes steht irgendwo ganz unten. Und das ist ein echtes Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Sehr interessant. Da steht nicht, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote verändern. Davon steht kein Wort. Aber das machen manche. Warum ruft Gott sein Volk, die aufrichtigen Menschen aus Babylon heraus? Was ist das eigentliche Problem Babylons? Die Lehre. Das ist das Problem Babylons. Sonst könnte Gott ja sagen, bleibt doch alle in Babylon. Ihr bleibt in der Adventgemeinde, ihr bleibt in der Kirche, ihr seid doch alle meine Kinder, passt doch alles. Nein, Gott sagt das nicht. Gott sagt, kommt heraus aus Babylon. Warum? Wegen der Lehre Babylons. Das ist das Problem. Das heißt, wenn jemand zu euch sagt, es kommt nicht auf die Lehre an, sondern Einheit und Liebe sind das Wichtigste, dann dürft ihr gewiss sein, dass dieser Mensch die Schrift nicht wirklich kennt. Denn die Lehre ist die Basis für alles andere. Aus der richtigen Lehre heraus, denn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Aus der Wahrheit heraus entsteht die Liebe, die Gott uns einpflanzen möchte. Wenn wir aber die Wahrheit zur Seite schieben, dann werden wir die Liebe Gottes auch nicht empfangen können. Wir können das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Und das ist das Problem, die Lehre. Jesus sagte bei seinem Auftrag an die Jünger in Matthäus 28, geht hinaus, verkündigt alles, was ich euch befohlen habe. Alles. Also das, was Jesus gesagt hat, ist entscheidend. Nicht, was Menschen sagen. Er sagt, das, was ich euch gesagt habe, das, nichts anderes. Und die ganze Drei-Engels-Botschaft hat nur einen einzigen Grund. Weil Menschen einer falschen Lehre, einem falschen System folgen, ruft der Herr sie zurück zur Umkehr. Die Zeit des Gerichts ist gekommen. Jeder ist aufgerufen, eine Entscheidung, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Die Drei-Engels-Botschaft beinhaltet einen Anfang und ein Ende. Den Anfang haben wir 1844 mit der ersten Botschaft der Umkehr zu Gott, wo Gott sagt, fürchtet mich und gebt mir die Ehre, sagt Gott, denn die Stunde des Gerichts ist gekommen. Und das Ende der Drei-Engels-Botschaft sind eben die Plagen, sind eben das, was Gott tun wird mit denen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. Also Gott ruft zuerst heraus, aber er sagt auch, Leute, wenn ihr nicht kommt und in diesem falschen System bleibt, dann werdet ihr auch das empfangen, die Früchte dessen, was ihr gesät habt. Und jetzt möchte ich mit euch mal Jesaja lesen. Jesaja 4, dort Vers 1. Jesaja 4, Vers 1. Und dort hat der Herr eine sehr wichtige Botschaft für uns. Jesaja 4, Vers 1. Ein Text, der über Babylon spricht. Warum, werden wir gleich sehen. Ich lese Jesaja 4, Vers 1. Und 7 Frauen werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und sprechen, wir wollen uns selbst ernähren und kleiden, lass uns nur nach deinem Namen heißen, dass unsere Schmach von uns genommen werde. Wer hat den Text schon mal gelesen? Wer kennt den Text? Relativ unbekannt, aber es ist eine gewaltige Prophezeiung. Wir werden gleich sehen, warum. Schauen wir doch mal was den ersten Satz an. Da haben wir ein paar entscheidende Hinweise. Die Bibel spricht ja in Symbolen sehr oft. Es gibt für verschiedene Begriffe eine Bedeutung. Und 7 Frauen werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und sprechen. 7. 7 ist eine Zahl, die in der Bibel oft vorkommt. Wofür steht die 7? Genau, für Vollkommenheit. Vollkommenheit für Vollständigkeit und Vollkommenheit. Das ist die Zahl 7. Am 7. Tag endete die Schöpfung. Nach 7 Tagen Rundgang um Jericho machte Gott Schluss. 7 Tage die Türen der Arche, ja, war sie geschlossen. Und am 7. Tag war alles vollendet, da kam die Flut. Also 7 ist so ein, auch die Leuchter, genau, im Heiligtum, die 7 Leuchter. Wir finden den Begriff 7 sehr oft in der Bibel und es ist einfach das Symbol der Vollkommenheit, der Vollständigkeit. Aber gehen wir weiter. Und 7 Frauen. Frauen. Was ist eine Frau in der Bibel? Eine Kirche oder Gemeinde. Genau. Das können wir nachlesen in 1. Mose 3, Vers 15 oder 2. Korinther 11, Vers 2. 7 Frauen werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und sprechen. 7 vollständig. Frauen, Gemeinden, Kirchen. Also die christlichen Kirchen. Alle werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und sprechen. Wir wollen uns selbst ernähren und kleiden. Lass uns nur nach deinem Namen heißen. Nach welchem Namen heißen alle Kirchen? Auf welchen Namen? Jesus Christus. Der eine Mann. 7 Frauen, 7, alle Gemeinden, alle Kirchen dieser Welt werden einen Mann nur haben wollen, nachdem sie ihren Namen haben dürfen. Jesus Christus. Alle Kirchen, alle christlichen Kirchen sagen, ja, wir haben Jesus Christus. Richtig? Alle sagen es. So, aber jetzt kommt's. Wir wollen uns, sie sagen zu ihm, wir wollen uns selbst ernähren und kleiden. Ernähren heißt essen. Was sagt Jesus? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Brot ist ein Sinnbild für das Wort Gottes in der Schrift. Wir haben auch die Schaubrote gehabt, die das Wort Gottes darstellen in der Stiftshütte. Wir wollen dein Brot nicht essen, wir wollen uns selbst ernähren. Die Schrift, sein Wort, brauchen wir nicht. Wir wollen uns selbst ernähren und wir wollen uns selbst kleiden. Welches Kleid bietet Jesus uns an? Das Kleid der Gerechtigkeit, das weiße Gewand, das sündlose Gewand. Wir brauchen dein Kleid nicht, Jesus. Wir brauchen dein Brot nicht. Was wir wollen, ist einfach dein Name, damit die Leute halt nicht sagen, ja, was seid ihr? Ja, wir sind Christen, wir haben Jesus Christus im Mittelpunkt. Aber das Wort und deine Gerechtigkeit brauchen wir nicht. 7 Frauen werden zu der Zeit einen Mann haben wollen, nach dessen Namen sie sich nennen dürfen. Aber von ihm selbst brauchen sie nichts. Worüber spricht Jesaja hier? Über Babylon. Über die gefallenen Kirchen, die nichts haben außer den Namen, sonst nichts. Hochinteressante Prophezeiung. Und diese Prophezeiung zeigt uns damals schon, zur Zeit Jesajas, dass Babylon, die gefallenen Kirchen, alles nur Show ist. Da ist nichts Echtes drin. Da steht das Wort Gottes ganz weit unten unter dem Scheffel. Zuerst kommen menschliche Traditionen, Bräuche, Sitten, Kulturen. Dann erst schauen wir mal, was sagt Gott dazu? Wenn es übereinstimmt, okay, wenn nicht, lassen wir es ganz weg. Das ist Babylon, alles nur Show. Ich lese zuerst drei Verse vor und dann stelle ich euch eine Frage. Drei Verse aus der Schrift. Und ich sage euch jetzt nicht, wo die stehen, weil darum geht es nämlich genau nachher. Ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker so toll geworden. Wie plötzlich ist Babel gefallen und zerschmettert. Heult über Babel, bringt Balsam für seine Wunden, ob es vielleicht geheilt werden könne. Wir wollten Babel heilen, aber es wollte nicht geheilt werden. So lasst es fahren und lasst uns ein jeder in sein Land ziehen. Denn seine Strafe reicht bis an den Himmel und langt hinauf bis an die Wolken, die du an den großen Wassern wohnst und große Schätze hast. Dein Ende ist gekommen, dein Lebensfaden wird abgeschnitten. Wo steht das? So eine Idee, also ich brauche kein Kapitel genau, oder, aber einfach mal so grundsätzlich. So. Ich lese vielleicht nochmal den letzten Satz. Die du an großen Wassern wohnst und große Schätze hast, dein Ende ist gekommen. Dein Lebensfaden wird abgeschnitten. In Offenbarung finden wir das auch, Offenbarung 18. Aber es ist ganz interessant. So wie es hier beschrieben wird, könnte man wirklich meinen, das ist eine Parallele zur Offenbarung. Anders gesagt, man könnte meinen, Johannes aus der Offenbarung hat diesen Text rauskopiert aus Jeremia 51. Jeremia spricht schon über den Fall Babylons. Er sagt, die du an großen Wassern wohnst und große Schätze hast. Hat Babylon heute Schätze? Unmengen. Dein Ende ist gekommen, dein Lebensfaden wird abgeschnitten. Gott lässt sich nicht spotten. Sein Lebensfaden, der Lebensfaden Babylons, wird abgeschnitten. Babylon hing einst an festen, stabilen Stahlseilen. Wenn wir auf den Beginn schauen, ungefähr 300 nach Christus, bis 1798 stand Babylon auf festen Füßen. Babylon hatte auf religiöser Ebene das Sagen. Wer ein Problem damit hatte, wurde schlicht und einfach zur Seite geräumt. Doch die Zeit ist vorbei. Babylon hängt nur noch an einem dünnen, seidenen Faden. Jesus kommt bald. Die Stunde des Gerichts hat 1844 begonnen. Und da hat schon der Herr angekündigt, Babylon ist gefallen. Der Lebensfaden wird abgeschnitten. Ihr Lieben, Babylon ist nicht eine alternative Religion. Babylon ist die Religion, dessen Herr Satan ist. Er führt die gefallenen Kirchen an, nicht Christus. Er ist der Oberhaupt. Da drin gibt es eine Menge Menschen, die das nicht wissen. Und viele werden sich von diesem System distanzieren. Aber das kommt nicht von allein. Sie müssen wissen, welchem System sie dienen. Und wen hat der Herr auserwählt, um ihnen das zu sagen? Die Welt ist krank, sie ist schwer krank, von Sünde zerfressen. Und die großen Kirchen, anstatt der Welt Heilung und Hoffnung zu bringen, zieht sie immer noch tiefer ins Verderben mit ihren Irrlehren. Wer ist denn da, der es noch wirklich ernst meint mit Gott? Welche Kirche, welche Gemeinde? Ja, und es bleibt keine Zeit mehr. Ist uns bewusst, dass wir am äußersten Ende der Gnadenzeit leben? Wie gehen wir mit Gnadenzeit um? Ellen White schreibt etwas in dem Buch Maranatha, Seite 92. Das ist so ein Andachtsbuch, kann ich jedem empfehlen. Sie hat ja drei, Maranatha, der Herr kommt, dann Christus kommt bald, Christus ist Sieger und das dritte ist das Wirken des Heiligen Geistes. Diese drei Bücher in Kombination sind ein Schatz, ein Schatz. Und in Maranatha, Seite 92, schreibt sie etwas über die Gnadenzeit und da sagt sie, wenn wir daran denken, wie kurz die Zeit ist, dann sollten wir als Volk wachen und beten. Wir dürfen uns auf keinen Fall von der ernsten Aufgabe der Vorbereitung auf das große bevorstehende Ereignis ablenken lassen. Weil die Zeit sich anscheinend hinausgezögert hat, da nimmt sie Bezug auf 2. Petrus 3, Vers 9, sind viele bezüglich ihrer Worte und Taten sorglos und gleichgültig geworden. Sie erkennen nicht, in welcher Gefahr sie schweben. Sie begreifen die Barmherzigkeit Gottes nicht, der ihre Gnadenzeit verlängert hat, damit sie noch Zeit haben, Charaktere für das zukünftige ewige Leben zu entwickeln. Jeder Augenblick ist unendlich kostbar. Und jetzt sagt sie was ganz Interessantes. Ihnen, also uns, wird Zeit eingeräumt, nicht damit sie ihrer eigenen Bequemlichkeit dienen und sich auf der Erde häuslich niederlassen, sondern damit sie sie nutzen, um jeden Fehler in ihren Charakteren zu überwinden. Gnadenzeit ist Partyzeit. Ey, wir haben noch Zeit, wir können. Ja. Und dann geht die Tür zu. Dann geht die Tür zu. Gott gibt sie uns aus Liebe. Gnadenzeit ist Zeit zur Umkehr. Nicht uns häuslich niederzulassen, unsere Hobbys, unseren Vergnügungen und unsere Lust, die wir im Leben haben und verspüren, zu dienen, sondern uns zuzuwenden zu Gott. Diese Zeit zu nutzen und den Herrn zu bitten, uns vorzubereiten. Denn wenn die Gnadenzeit, wenn die Tür geschlossen wird, dann stellt sich nur noch eine Frage für uns alle. Sind wir in der Arche oder draußen? Und diese Frage oder diese Tatsache können wir nicht mehr ändern, wenn die Tür geschlossen ist. Egal, wo wir stehen. Was machst du in deiner Gnadenzeit? Nutzen wir sie wirklich oder verbringen wir unsere Zeit eben damit, Häuser zu bauen, Autos zu kaufen, Urlaube uns zu gönnen, Hobbys zu entfalten? Das gehört dazu, aber die Frage ist, wo liegen meine Prioritäten? Und das Problem ist, dass wir auch als Adventisten noch manchmal sehr viel und stark an der Welt hängen. Dass wir uns für Dinge Zeit nehmen, die so unbedeutend sind und für die eigentlichen Dinge, die ewigen Dinge, so wenig Zeit nehmen, die doch so bedeutend sind. Wir haben nur eine Zeit. Heute, sagt Jesus, wenn ihr meine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Heute. Das ist Gnadenzeit. Der Herr klopft auch an unsere Tür. Wenn wir sie nicht öffnen, dann wird vielleicht einmal der Tag kommen, und der kommt ganz gewiss, an dem er dann nicht mehr klopfen wird. Wer möchte diese Chance verstreichen lassen? Wer weiß, wie oft der Heiland noch an seine Tür klopft, an unsere Tür? Ich war vor ein paar Tagen im Netto, was einkaufen, und die Frau vor mir kannte die Kassiererin. Und dann fragte sie die Kassiererin, und wie hast du die Feiertage verbracht? Dann sagt sie, die Kassiererin, ja, ziemlich flüssig. Die andere Frau lachte dann so und sagte, ja, das gehört dazu, man hat ja nur ein Leben. In dem Moment überlegte ich, sage ich was oder sage ich nichts? Ja, man hat nur ein Leben. Um was damit zu machen? Um Party zu machen. Man hat ja nur ein Leben. So denkt die Welt. Und Gott sagt uns das Gleiche, ihr habt nur ein Leben, aber es liegt an euch, was ihr daraus macht. Mit dem ewigen Leben spielt man nicht. Viele Menschen sagen heute, ja, es kommt ja darauf an, auf meine Einstellung. Gott sieht ja mein Herz. Wir müssen aufhören zu sagen, Gott sieht ja mein Herz, um unsere Sünden damit zu entschuldigen. Das ist falsch. Gott sieht mein Herz, richtig. Aber die Frage ist nicht, was für eine Einstellung habe ich, sondern was tue ich wirklich, um Jesus näher zu kommen, um auf der richtigen Seite zu stehen? Und nicht meine Einstellung, ich habe eigentlich ein gutes Herz. Das Problem ist, die Bibel sagt was anderes. Und wenn Gott mein Herz sieht, dann muss er sagen, dein Herz ist von Grund auf böse. Das ist das, was die Schrift uns sagt. Aber wir sagen, Gott sieht ja mein Herz. Und damit entschuldigen wir unsere Sünden. Das ist nicht gut, das ist gefährlich. Wenn wir nicht ernst machen mit Gott, dann wird Satan mit uns ernst machen. Denkt an die Botschaft für Laodicea. Laodicea ist todkrank und Jesus möchte uns die Augen öffnen. Er tut alles dafür. Er kann nicht mehr, als uns zu sagen, hey, ich, bitte euch, wacht auf. Mehr kann er nicht. Er kann es uns nur anbieten, den Heiligen Geist, die tägliche Taufe. Und eines der größten Probleme, mit denen wir heute noch zu kämpfen haben, ist die Liebe zur Welt. Das ist ein ernstes Problem. In Johannes 7, Vers 7 sagt Jesus, mich aber hasst die Welt, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Interessantes. Er sagt nicht, dass viele ihrer Werke böse sind oder manche Werke. Er generalisiert das. Ihre Werke sind böse. Punkt. Jesus hat schon immer eine klare Trennung zwischen Welt gemacht und zwischen der Gemeinde. Immer schon. Da gab es eine klare Trennlinie. Schwarz-Weiß. Heute möchten viele nichts von Schwarz-Weiß hören. Aber Jesus sagt ganz klar, Schwarz und Weiß. Gut und Böse. Aber wir versuchen gerne eine Grauzone zu schaffen. Lauwarm zu sein. Noch halten die Engel die vier Winde fest. Doch ihr Lieben, was glaubt ihr, was los sein wird, wenn die Gerichte des Herrn über diese Erde hereinbrechen werden? Wenn die vier Engel die vier Winde loslassen, wenn die Menschen aus Angst sterben wollen, wenn sie aus lauter Panik nicht mehr ein- und auswissen, wenn sie nur noch um Gnade und Hilfe flehen, wie viel werden sie dann noch an der Welt festhalten? Sie werden alles sofort loslassen und Gottes Hilfe und Schutz suchen. Doch dann wird es zu spät sein, wie damals zur Zeit Noahs. Ja, wie viel Welt wirst du da noch haben wollen, wenn sie heimgesucht wird von dem Zorn Gottes? Dann willst du nichts mehr von der Welt wissen. Aber jetzt müssen wir uns dafür entscheiden, mit Gott zu gehen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber Gott bleibt in Ewigkeit. Heute müssen wir die Entscheidung treffen. Eine Entscheidung ist immer hart, aber sie ist konsequent. Sonst wäre sie keine Entscheidung. Christus oder Satan, Gott oder die Welt. Ich kann nicht beides haben. Geh in ein Autohaus, die verkaufen von mir aus Audi und Opel. Ja? Und dann sagst du zu dem Verkäufer, die gefallen mir beide. Ich würde gerne am liebsten beide haben. Aber dann machen wir es einfach so. Ich nehme den Motor von Audi, aber die schönen Sitze hätte ich gern von Opel da rein. Das Lenkrad möchte ich auch von Opel. Den Auspuff möchte ich von Audi. Die Türen gefallen. Die hinteren nehme ich von Opel, die vorderen von Audi. Dann habe ich eine Geht das? Die Leute würden uns doch rausschicken. Sagen, wo kommen Sie her? Ich kann nicht beides haben, auch in der geistlichen Welt nicht. Ich entscheide mich für das eine oder das andere. Aber wir versuchen immer diese krankhafte Kombination. Ich nehme ein bisschen Welt mit rein. So schlimm ist es nicht. Weil die Menschen noch sorglos leben und der Herr die vier Winde noch zurückhält, scheint alles in bester Ordnung. Friede, Friede, es ist keine Gefahr. Friede, Friede, es ist keine Gefahr, predigten auch die falschen Propheten zur Zeit Jeremias. Als Jeremia sagte, hey, Gottes Geduld ist jetzt am Ende. Ellen White schreibt, dass sich die Schlussereignisse überschlagen werden. Babylon wird fallen. Es hängt an einem dünnen, seidenen Faden, und der in Kürze, was haben wir vorher gelesen, abgeschnitten wird. Der Lebensfaden wird abgetrennt. Was der Mensch sät, wird er dann auch ernten. Hast du dich in der Welt wohlgefühlt, dann wirst du das ernten, was die Welt erntet. Hast du die Welt bzw. ihre Werke gehasst und Christus geliebt, dann wirst du das ernten, was ein echter Nachfolger Jesu ernten wird. Ewiges Leben und ewige Freude in Christus. Warum ist Babylon so erfolgreich? Was meint ihr? Die christlichen Kirchen zählen ja mittlerweile ungefähr 2,5 Milliarden Glieder insgesamt. Warum ist Babylon so erfolgreich? Babylon hat es gekonnt, geschickt, gemeistert, eine Wohlfühlgemeinschaft zu kreieren. Das heißt, Babylon hat der Welt die Hand gereicht. Und alles, womit der Herr durch sein Wort uns geben möchte, uns warnen möchte, mit allem, das hat Babylon zur Seite geschoben. Warnungen sind unbequem. Jesus sagt in Offenbarung 3 zu Laodicea, ich glaube Vers 19, denn wen ich liebe, den weise ich zurecht und züchtige ich. Es ist auch für uns Adventisten manchmal schwer zu begreifen, dass Zurechtweisung und Züchtigung im Sinne, wie es die Schrift meint, dass Gott uns einfach mal was wegnimmt, einfach mal eine Schranke hinstellt und sagt, bis hierher. Es ist schwer zu begreifen, dass er das aus Liebe tut, weil er nicht möchte, dass wir verloren gehen. Aber er sagt es, den ich liebe, den weise ich zurecht. Und wir weisen unsere Kinder auch zurecht, weil wir sie lieben. Das ist der Grund. Aber das wurde, Zurechtweisungen, Warnungen wurden von Babylon zur Seite geschoben. Babylon hat es gekonnt und geschickt geschafft, hat es einfach meisterhaft hinbekommen, dass ihnen den Menschen zu sagen, Leute, ihr seid okay, Jesus wird uns alle erlösen, wir lieben, Jesus liebt uns alle und Friede, Friede, es ist keine Gefahr. Ihnen wird die frohe Botschaft von Christus verkündigt und das alles ohne ein Wort über Sünde zu verlieren, über Umkehr, über Buße. Oder kein Wort darüber, über die völlige Hingabe an Jesus, dass ich mein Leben ernsthaft Jesus übergeben muss. Die Botschaft wurde einfach auf ein bequemes Niveau heruntergekürzt. So ist okay. Wir wollen die Leute ja nicht verprellen. Wir sagen ihnen nette Dinge, dann bleiben sie und zahlen ihre Kirchensteuer. Was sagt der Herr in Offenbarung 22? Wer etwas hinzutut oder etwas hinwegnimmt. Und das ist das Problem Babylons. Babylons tut hinzu und nimmt hinweg, so wie sie es möchten. Doch irret euch nicht, sagt der Herr, ich lasse mich nicht spotten. Denkt an Jesaja 4, Vers 1. Seinen Namen wollen sie tragen, aber von seinem Brot wollen sie nichts essen und auch sein Kleid nicht anziehen, das Gewand der Gerechtigkeit. Werft einen Blick auf Babylon, auf die gefallenen Kirchen und ihr könnt genau erkennen, was dabei rauskommt, wenn man nur Gnade ohne Gericht verkündigt. Was hat Noah verkündigt? Gnade oder Gericht? Was denkt ihr? Beides. Noah hat beides verkündigt. 120 Jahre lang hat er die Menschen eingeladen, das Angebot Gottes der Rettung anzunehmen. 120 Jahre. Er wurde ausgelacht. Wir wissen, wie viele diese Botschaft ernst nahmen und mit in die Arche kamen. Außer seiner Familie keiner. 120 Jahre hat er ihnen Gnade gepredigt. Er hat aber auch gesagt, was passieren wird, wenn sie nicht in die Arche kommen, wenn sie dieses Angebot ablehnen. Noahs Botschaft war eine Botschaft der Gnade und des Gerichts gleichzeitig. Gott lädt immer ein, aber er warnt auch gleichzeitig, wenn wir diese Einladung ablehnen. Er warnt vor unserer Entscheidung, die wir treffen, weil wir dann die Konsequenzen tragen müssen. Ganz einfach. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Die Frage, wodurch wurden die Menschen, die in die Arche hineingingen, gerettet? Viele habe ich sagen hören, durch Gnade. Das stimmt. Aber dort endet es nicht. Denn durch die Gnade Gottes wurden ja die Menschen gerettet und Gott hat es allen angeboten. Aber jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Gott lädt alle Menschen ein, in die Arche zu kommen. Manche nehmen es an, manche lehnen es ab. Manche sind gehorsam, manche ungehorsam. Das ist der entscheidende Unterschied. Die, die gehorsam waren und in die Arche gingen, wurden gerettet. Die ungehorsam waren, blieben draußen. Gnade hat sie gerettet. Aber der Gehorsam bzw. der Ungehorsam war der entscheidende Faktor. Sie haben entschieden, die Menschen, will ich oder will ich nicht. Und heute ist es nicht anders. Gnade bietet uns Gott an. Gnade hat Gott auch zur Zeit Noahs allen angeboten. Aber gerettet hat sie ihr Gehorsam. Oder der Ungehorsam, der sie nicht gerettet hat. Das war der alles entscheidende Unterschied, mehr nicht. Doch vom Gericht möchte Babylon nichts wissen. Leider auch manche in Laodicea. Eine Botschaft der Gnade ohne Gericht gibt es nicht. Doch weil Babylon das so eingerichtet hat, hat es so viele Anhänger. Die Menschen werden schwer betrogen, denn es gibt keine Erlösung ohne Umkehr zu Christus. Es gibt kein ewiges Leben ohne meine völlige Hingabe an Christus. Es gibt keinen neuen Himmel, keine neue Erde für die, die nicht bereit waren, ihr Ich zu kreuzigen und mit Jesus neu aufzustehen. Sagt Jesus nicht zu Nikodemus: Mein Lieber, ich würde dir gerne was anderes sagen, aber wenn du nicht stirbst und von neuem geboren wirst, dann wirst du das Reich nicht sehen. Ohne die Kreuzigung unseres Ichs werden wir das Reich Gottes nicht sehen. Das ist Nachfolge, was Jesus unter Tränen versucht hat. Und nachher weint er über Jerusalem und sagt: Wie oft habe ich es versucht, aber ihr wollt nicht. Gnade ohne Gerücht zu verkündigen ist wie ein Ozean ohne Wasser, wie ein Wald ohne Bäume. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Doch scheinbar liegt das Hauptinteresse Babylons nicht an der Errettung seiner Schafe, sondern vielmehr daran, dass sie sich wohlfühlen, permanent wohlfühlen. Glaube hat nichts mit Gefühlen zu tun. Selbstverständlich kann der Herr uns auch positive oder negative Gefühle geben, aber sie sind nicht der Maßstab auf der Glaubensebene. Das ist nämlich leider zu einem großen Problem geworden heute, gerade in den charismatischen Bewegungen, aber auch in den anderen Denominationen, dass mein Gefühl mir sagt, das ist jetzt richtig oder nicht. Das ist der Maßstab, ob etwas richtig ist oder nicht, nicht mein Gefühl. Glaube ist auch nicht ein Wohlfühlgarant. Viele meinen, leider auch Adventisten, dass der Glaube ihnen immer ein gutes, positives Gefühl vermitteln muss. Dann frage ich euch etwas, ihr Lieben. Welche Gefühle hatte Abraham, als Gott sagte: Nimm deinen Sohn und geh auf den Berg? Das waren positive. Da hat er sich gefreut. Da hat er gleich mal ein Fest gemacht, oder was? Glaube hat nichts damit zu tun. Gott kann die Gefühle auch benutzen. Aber die Gefühle sind nicht der Garant dafür, ob wir jetzt richtig glauben oder nicht. Welche Gefühle hatte Abraham? 3 Tage lang geht er. Jeden Tag. Tag und Nacht. Morgens und abends. Ohne eine Sekunde sich von diesem Gedanken mal zu verabschieden. Wie viel sind das? 72 Stunden, 3 Tage, ne? Ungefähr 72 Stunden, glaube ich, sind 3 Tage. Immer mit dem Gedanken: Ich gehe jetzt um meinen Sohn zu töten. Es ist mein einziger Sohn, der Verheißene von Sarah, und ich muss ihn jetzt töten. Schadrach, Meschach und Abednego, was für tolle Gefühle müssen die gehabt haben, als Nebukadnezar sagt: Da ist der Ofen, da dürft ihr jetzt reingehen. Die werden sich riesig gefreut haben, aber ganz bestimmt nicht. Glaube hat nichts mit Gefühlen zu tun. Ich kann auch in Situationen kommen, wo ich am Verzweifeln bin, wo ich Gott nicht mehr verstehe. Aber der Glaube trägt mich, nicht die Gefühle. Der Glaube und das Wort Gottes. Und Abraham wusste, was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Und wenn er verheißen hat, dass er durch Isaak das Geschlecht segnen wird, dann wird er es auch tun. Das ist dieser Glaube. Auch wenn du im ersten Moment denkst, wie soll das gehen, wenn dieser Sohn sterben muss? Das ist der Glaube. Gott führt uns manchmal bis zu dem Punkt, wo wir das Messer in der Hand halten. Bis dahin. Dann sagte Gott zu Abraham: Ist gut, du kannst loslassen. Jetzt habe ich gesehen, dass du mich liebst, dass du mir vertraust. Babylon ist gefallen und die Erfahrung von Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Lieben, wird sich wiederholen. Das ist ein Sinnbild für Babylon. Nebukadnezar war der Herrscher Babylons und er stellte etwas auf, ein Standbild, das ihm gleich war, das so aussah wie er. Und er wollte, dass alle sich davor verneigen, außer 3, die sagten nein. Und genau das wird sich am Ende der Zeit wiederholen. Die Frage der Anbetung ist die alles entscheidende Frage. Satan hat nur eine Absicht, deine und meine völlige Zerstörung. Und dazu benutzt er verschiedene Wege und Methoden. Das ist seine höchste Priorität. Nichts ist ihm wichtiger, als uns zu zerstören, uns mit reinzureißen, dahin, wo er einmal enden wird. Aber jetzt stelle ich euch eine Frage. Wir wissen ja alle, Gott hat einen Plan mit einem jeden von uns. Ich hoffe, das ist uns bewusst. Gott hat wirklich einen Plan mit uns. Aber ist uns auch bewusst, dass auch Satan einen Plan mit uns hat? Das sollten wir nicht vergessen. Und wer seinen Plan in deinem Leben erfüllen darf, das entscheidest du. Wir können nichts gegen Satan ausrichten, gar nichts. Aber Christus, was kann Christus gegen Satan ausrichten? Alles. Christus spricht ein Wort und er wird sich dem beugen müssen. Erinnert euch an die vielen Begebenheiten zur Zeit Jesu. Die Dämonen, die ihm begegneten, die Besessenen. Jesus sprach ein Wort und es war geschehen, vorbei. Satan zittert vor Jesus. Aber er zittert nicht vor uns. Aber er zittert dann von uns, wenn Jesus in uns lebt. Weil dann, wenn Satan an deine Herzenstür klopfen will, dann kommt jemand und öffnet ihm. Und das ist Jesus, wenn er in dir lebt. Und wenn er Jesus sieht, wird er wieder umkehren und gehen. Aber wenn er Jesus nicht sieht, dann wird er dich versuchen. Dann wird er alles tun, damit er wieder reinkommt. Das ist der Unterschied. Wenn Christen, ich werde nicht müde, in jeder Predigt zu erwähnen, wir brauchen die tägliche Taufe mit dem Heiligen Geist. Jesus in uns. Wenn Jesus in uns lebt und Satan das sieht, dann geht er. Dann kann er nichts mehr machen, wenn Jesus ein Wort spricht. Weil dann lebe nicht mich, wie Paulus es sagt, sondern Christus lebt in mir. Fertig. Thema gegessen. Aber das müssen wir von Herzen wollen. Darum, ihr Lieben, wir können Satan die Stirn nicht bieten. Er wird darüber nur lachen und sich freuen, dass wir so töricht sind. Aber es gibt eine Lösung und das ist Christus in uns. Festhalten an Christus ist das Allerwichtigste. Zwei Piloten waren es, die waren unterwegs mit einer kleineren Frachtmaschine, sollten etwas von A nach B bringen. Und so während dem Flug bekommen sie mit, dass irgendwas hinten so scheppert. Und der Kapitän, der Hauptpilot, stand auf, der Co-Pilot blieb sitzen und steuerte weiter. Der Kapitän steht auf und geht nach hinten, um zu schauen, was das ist. Es war ein nerviges, lautes Geschepper. Und dann sieht er auf einmal, die Tür ist nicht richtig zu. Kennt ihr das, wenn ihr am Auto die Tür nicht ganz zumacht und ihr fahrt los, es klappert so. Ne, da muss man sie zumachen, die muss dicht sein. Genau das war das Problem bei dem Flugzeug, sie war nicht ganz verschlossen. Der Kapitän möchte sie schließen, greift an die Tür, um sie ein bisschen aufzumachen und zuzudrücken. In dem Moment, wo er sie aufmacht, reißt die Tür auf. Ein Flugzeug hat meistens etwas mehr Geschwindigkeit, wie wenn wir mit dem Fahrrad fahren. Das merkt man dann auch anhand der Reaktion. Also der Wind hat natürlich die Tür sofort aufgerissen. Der Pilot hatte sich festgehalten und den hat es rausgeschleudert. Der Co-Pilot dreht sich um und sieht das. Er gibt einen Funkspruch durch an die Rettungskräfte und sagt, bitte sofort Boote rausschicken, Hubschrauber, die Koordinaten durchgeben, da und da muss mein Kapitän, mein Freund, ist da jetzt rausgefallen aus dem Flugzeug. Wenn ihr jetzt schnell macht, dann findet ihr ihn noch im Wasser. Könnt ihr ihn noch retten? Bitte schnell. Die genauen Positionen durchgegeben. Schiffe raus, Helikopter raus, nichts gefunden. Und gleichzeitig bat der Co-Pilot auch um Landeerlaubnis gleich am nächsten Flughafen. Der war nur noch 10 Minuten weg. Das konnte dann gleich runtergehen. Bat er gleich um Landeerlaubnis, weil natürlich hinten die Tür offen war und sein Freund war weg. Er wollte so nicht mehr weiterfliegen, ja. Er landet und bei der Landung stellt er etwas fest. In dem Moment, wo die Tür aufgegangen ist, ist auch gleichzeitig diese Leiter runtergefallen. Die bewegt sich, die Tür hält quasi die Leiter, macht die Tür auf, rutscht die Leiter runter, auf dem er ins Flugzeug ein- und aussteigt. Und beim Rausfallen hat der Pilot sich noch an der Leiter an der Sprosse festgehalten. Eine wahre Geschichte. Beim Landen hängt er noch an der Leiter. Festgeklammert. Und jetzt haltet euch fest. Als er dann loslassen wollte, als sie ihn dann wegnehmen wollten, er war etwas unterkühlt, konnte er die Hände nicht aufmachen. Sie haben 7 Minuten gebraucht, um ihm die Finger einzeln wieder zu lösen von den Sprossen. 7 Minuten. Die waren versteift. Und ihr Lieben, ich möchte euch mit diesem Beispiel nur eins sagen. Genauso fest, wie dieser Pilot an der Leiter gehalten hat, müssen wir an Christus festhalten, dass niemand uns mehr wegreißen kann von ihm. Denn sonst werden wir fallen ins Meer. Aber ganz gewiss, Babylon ist gefallen. Und alle, die festgehalten haben an Babylon, an den falschen Lehren, an dem falschen System, werden mitfallen. Vielleicht mögen wir jetzt denken, was hat Babylon mit uns zu tun? Sehr viel, ihr Lieben. Nein, Babylon ist nicht die Gemeinde Gottes. Aber in der Gemeinde Gottes gibt es Menschen, die vieles gemeinsam haben mit Babylon. Gott warnt Laodicea vor diesem Schlaf des Todes. Gott rüttelt und rüttelt an seiner Gemeinde, damit wir endlich aufwachen. Selig ist, wer dieses Rütteln wahrnimmt. Auch in Laodicea gibt es Menschen, die sich nur wohlfühlen möchten. Menschen, die sich an einen Gott hängen, den es gar nicht gibt. Der biblische Gott, wie ihn uns das Wort zeigt, ist nicht der Gott Babylons. Das babylonische System hat nur einen Zweck, Menschen in den Tod zu führen. Vergesst nicht, wer der Gott Babylons ist. Ich möchte euch bitten, noch einmal ganz genau zuzuhören, jetzt am Schluss. Mit welchem Mittel hat es Satan geschafft, Babylon so erfolgreich zu machen? Milliarden von Menschen, von Christen, folgen diesem System. Mit welchem Mittel? Satan hat es gekonnt, gemeistert, die Lehre Gottes, die Lehre der Schrift, so zu verdrehen, dass das gar nicht auffällt. Aber damit sich die Menschen dort immer noch wohlfühlen. Wenn Jesus, wir hatten ja, ich glaube, letzte Woche das Lektionsthema, da ging es um die Verführung in Eden. Und Gott sagt, du sollst nicht davon essen. Satan fragt, ob das wohl wirklich so stimmt, was Gott gesagt hat. Gottes Wort in Frage stellen. Babylon fragt nicht nach Gott, Babylon hinterfragt Gott. Gottes Wort in Frage stellen. Und merkt ihr etwas? Das hat Gott, das hat die Schlange bei Adam und Eva gemacht. Die Bibel sagt uns, der erste Adam und der zweite Adam. Der zweite war Christus. Die Schlange macht es genauso wieder beim zweiten Adam, bei Christus. Genau das Gleiche, was er beim ersten auch gemacht hat. Sollte Gott das wirklich so meinen? Gottes Wort in Frage stellen. Warum? Gott, Jesus wird getauft. Der Heilige Geist kommt in Form einer Taube über ihn herab und der Vater selbst spricht und sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dann wird Jesus hinausgeführt in die Wüste. Und was passiert dort? Was sagt Satan zu ihm? Erinnern wir uns, kurz davor hört Jesus die Worte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Satan sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Also stellen wir schon mal in Frage, bist du denn wirklich, wenn? Wenn Gott das so gesagt haben sollte, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, dann müsstest du doch jetzt aus diesen Steinen Brot machen können. Satan kommt immer mit einem Wenn, mit einem Fragezeichen, ob das Gott wirklich so. Und ich möchte euch eins ans Herz legen, ihr Lieben. Wir haben verlernt, unsere Identität zu leben. Das heißt, wenn zu uns jemand sagt, aber, das habt ihr bestimmt auch schon gehört, es ist doch egal, welchen Tag man hält, Hauptsache einen Tag. Wir haben verlernt, unsere Identität zu leben. Wie antwortete Jesus? Es steht geschrieben. Wir müssen neu lernen. Es steht geschrieben. Ich habe kein Recht, das Geschriebene zu verwerfen. Ich kann mich nur darauf berufen oder es lassen. Aber ich kann keinen Mittelweg suchen. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, aber, dann sag, es steht geschrieben, mehr nicht. Christus ist mein Leben, es steht geschrieben. Diejenigen in Laodicea, die sich auch wohlfühlen wollen, werden das gleiche Schicksal erleiden wie Babylon. Sie werden fallen. Darum, Jesus sagt, heute noch, wenn du meine Stimme hörst, heute, öffne die Herzenstür. Lass ihn eintreten. Und wenn er drin ist, lass ihn nie wieder hinaus. Halt ihn so fest, wie der Pilot die Leiter festhielt. Denn er wird uns durch die kommende Krise auf Adlersflügeln tragen. Und ich wünsche uns, dass wir alle erkennen, wie wichtig und notwendig ist, dass wir Christus festhalten, an Christus festhalten, wie noch nie zuvor in unserem Leben. Denn Babylon ist dem Untergang geweiht. Wir werden einen großen Segen erleben, wenn wir festhalten an Christus. Denn durch seine Werkzeuge, durch uns, werden viele aus Babylon den Weg zu Christus finden. Aber Babylon, ihr Lieben, ist gewiss am Ende. Sein Lebensfaden wird abgeschnitten. Jetzt erleben wir, wie sich die Welt wundert über das Tier. Aber bald ist es vorbei. Denn jetzt spitzt sich alles so dramatisch zu. Und Jesus kommt. Ich wünsche uns, dass wir alle festhalten an ihm, wie dieser Pilot an der Leiter festhält. Und dass niemand unsere Finger von ihm lösen kann. Gott segne uns alle. Amen.